Clara sagt was. Über Arschkrampen und OCD. Folge 19 mit Franka Cerutti.
Liebe Leute, jetzt wieder eine Folge, wo die Person, mit der ich rede, nicht unbedingt eine Person ist, die ich konfrontativ jetzt irgendwie auseinandernehmen will. Ganz und gar nicht. Ich schätze sie sehr. Und zwar ist Franka Cerutti bei mir im Podcast. Sie ist Psychologin und Autorin und Therapeutin. Und das Gespräch ist in eine Richtung gegangen, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie dahin geht. Ich wollte verschiedene Sachen von ihr wissen. Und zwar war meine Einstiegsfrage, sind wir empfindlicher geworden? Und natürlich ist das so ein bisschen so eine Fangfrage, weil wer würde in den Zeiten, in denen wir leben, wirklich ernsthaft behaupten, außer du bist ein Alpha-Mail mit Podcast-Mikrofon von Amazon für 20 Euro, dass wir empfindlicher geworden sind? Natürlich nicht. Die Umstände, in denen wir uns befinden, sind, man denkt immer, so viel besser. Wenn man so frühere Rentner, und ich gendere nicht, ich sage Rentner, hört, die dann darüber ranten, dass alles so verweichlicht worden ist oder ja, die wissen alle gar nicht, was damals war und so. Ja, wissen wir nicht. Wir haben aber einfach andere Probleme. Wir haben eine andere Art von Problemen. Wir haben andere Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da dann davon zu sprechen, dass alles so verweichlicht und empfindlich geworden ist, ist natürlich super. Ich möchte jetzt nicht toxisch sagen, weil auch das wieder ein Schlagwort ist, was so inflationär genutzt worden ist, dass man gar nicht mehr weiß, ist es das wirklich? Aber da würde ich es schon behaupten. Und so ging unser Gespräch los und ist dann ganz schnell abgedriftet in Richtung, aber was ist eigentlich, wenn dir etwas vorgeworfen wird? Was ist, wenn du an dir zweifelst? Und wir reden über das Konzept, was mich gerade nicht loslässt, ehrlich gesagt. Und wir wissen auch immer noch nicht, ich rede jetzt von mir, ob man das so ausspricht. Moral Scrupulosity. Scrupulosity ist Scrupulosity. Man muss einfach nur ein paar Mal sagen. Man muss es dreimal sagen im Spiegel und dann scheint hinter dir deine Moral. Und was das genau bedeutet, klären wir im Podcast.
Geil, Clickbait kriege ich jetzt auch schon hin.
Wenn ihr wissen wollt, was es ist, bleibt einfach dran. Ich bin davon betroffen. Ganz, ganz schlimm und ganz, ganz stark. Und auch so, dass es mich oft nicht schlafen lässt, mich wach hält und ich mich frage, bin ich wirklich so ein Kackmensch, wie ich selber von mir denke? Und muss ich mir selber glauben, wenn andere das sagen? Nee, warte mal, das macht ja gar keinen Sinn. Aber irgendwie auch schon. Muss ich anderen glauben, wenn sie das sagen? Und muss ich mir selber glauben, wenn ich denen zugehört habe und es auch glaube? Und wer wem glaubt und warum man nicht alles glauben sollte, was man glaubt? Erfahrt ihr jetzt im Podcast. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Entwicklung des Gesprächs. Ich hatte große Angst. Oh mein Gott, ich hatte solche Angst, das dann auch so online rauszuschicken in die Welt, weil ich glaube, dass das ein empfindliches Thema ist. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr empfindliches Thema, genauso wie mein Buch mit Sorry Aber, wo ich einfach über das Entschuldigung geschrieben habe. Da habe ich jetzt schon, obwohl das Buch noch gar nicht draußen ist, Feedback bekommen, so, ja, man muss sich aber entschuldigen. Aber ja, muss man auch. Das stimmt auch. Aber es ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, wenn man da nicht auch lernt, auf sich zu achten, dann macht man sich kaputt. Weil ich kann gar nicht all die Ansprüche erfüllen, die ich auch an mich selber habe. Und ich versuche so sehr und lasse mich dabei irgendwie selber auf der Strecke, weil ich mich immer überholen will und immer besser sein will als ich. Und das ist ja was Gutes. Ich will immer besser werden. Aber ab wann ist gut genug? Ab wann ist am besten? Ab wann ist besser? Und geht's uns allen so? Wollen wir immer eine bessere Freundin sein, ein besserer Freund, eine bessere Mutter, ein besserer Partner, bessere Partnerin? Was ist der Anspruch, den wir an uns stellen und ist der überhaupt erfüllbar? Und wann können wir eigene Grenzen ziehen und sagen, hey, das, was du da über mich sagst, das stimmt so nicht. Und ich sehe das nicht so. Und warum fühlen wir uns oft so schlecht dabei und so schuldig? Ich glaube, das ist so ein ständiger Kampf mit sich selber. Und da habe ich mit Franka viel drüber gesprochen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Leute. Meine Frage an dich, sind wir zu empfindlich?
Welche wir? Wir Menschen alle?
Wir alle. Sind wir zu empfindlich geworden?
Nein, das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht, sondern ich bin sehr stark der Meinung, dass wenn aktuell mehr als jede vierte Person, also fast jede dritte Person davon spricht, dass sie so gestresst ist, dass sie sich in ihrer Arbeitsfähigkeit bedroht fühlt, oder wenn wir auf Zahlen von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie gucken, die sagen, dass 27,7% aller Erwachsenen in einem Ausmaß belastet ist, dass eine Diagnose gerechtfertigt wäre, dann glaube ich nicht, dass die alle plötzlich viel zu empfindlich sind, sondern dass wir ein riesig großes gesamtgesellschaftliches Problem haben, vor dem wir vielleicht viel zu lange die Augen verschlossen haben und was jetzt gerade vielleicht auch durch Covid noch ein bisschen verschärft und diese Situation richtig, richtig deutlich wird. Und wo wir uns eigentlich mal drum kümmern müssten, anstatt einem sowas zu sagen wie, was sind die Menschen so komisch empfindlich?
Wie würde das denn für dich aussehen, sich kümmern? Und was denkst du, du hast gesagt, vor dem Problem haben wir unsere Augen verschlossen, vor dem Problem, das da wäre, welches? Zu viel Arbeitszeit, zu wenig Freizeit, zu viel Druck von außen, zu viel Druck von innen. Wem wollen wir was beweisen? Und wer guckt uns eigentlich zu?
Ich glaube, genau die Kombination aus all dem. Also ich bin ja Psychotherapeutin und sehe natürlich in meinem Beruf viele verschiedene Menschen. Und ich habe den Eindruck, zum einen, egal wo wir hingucken, in der Pflege, in Behörden, in Schulen, in Krankenhäusern, also das sind so die Bereiche, die ich am besten kenne, überall sind Menschen und auch ihre Arbeitskraft, glaube ich, so überstrapaziert worden, so lange, und haben es auch bereitwillig, glaube ich, sehr lange mitgemacht. Und ich habe das Gefühl, da ist was kaputt gegangen. Das können wir nicht weiter verschärfen. Also mir kommt das so vor, wie wenn du so eine Schraube so lange drehst mit dem Akkuschrauber, bis die so springt. Und dann wird sie nie wieder fest, weißt du, so überdreht. So kommt mir das vor in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das Argument, seid doch alle nicht so weich, seid doch nicht alle so schwach, stellt euch doch nicht alle so an, das zieht halt nicht mehr. Ne? Ich glaube, das haben sich Leute lange reingezogen und gedacht, ja stimmt, wenn ich das alles nicht schaffe, dann zeigt das nur, dass ich mich nicht hart genug organisiere oder feste genug anstrenge. Und zum Glück sagen jetzt die meisten Leute oder viele Leute auch aus einer Not heraus, nee, kein Bock mehr, mach ich nicht mehr.
Ich nicht, Leute. Ich bin raus. Mhm. Ja, nee, natürlich. Die Frage ist dann natürlich, ist es das Patriarchat? Weil Gefühle zeigen generell schwierig und auch ein bisschen peinlich, na klar. Oder ist es Charakter? Ist es eine Charaktereigenschaft können? Oder ist es auch wieder eine Mischung aus beim Können? Manche Menschen mehr als andere abhaben? Oder denken manche Menschen, sie müssen mehr abhaben können aufgrund von Rollen, die ihn durch ein Zaubersystem, was drei Männer vor 300 Jahren mal erfunden haben, zugeteilt wurde. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann 1 Million Euro im Monat bezahlt. Und mit 1 Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch 6 Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr 2 bestehende Versicherungen hochladen und einen 30-Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co. mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben, TARA44.
Ja, also wie immer, ich glaube, das ist natürlich, warum jetzt eine einzelne Person in ihrem Leben an einem Punkt kommt, wo sie merkt, dass sie so nicht weitermachen kann und wir gesamtgesellschaftlich auch merken, dass wir vielleicht an einem Punkt angekommen sind, wo wir so nicht weitermachen können. Das ist sicherlich multifaktoriell, aber weil du das Patriarchat jetzt schon direkt so angesprochen hast, das ist ganz bestimmt ein Faktor, dass ich glaube, also ich bin ja noch älter als du, ich bin 48 und die Generation meiner Mutter, der wir ganz viel an Emanzipation zu verdanken haben und auch ganz viel an Widerstand gegen diese patriarchalen Strukturen, haben gleichzeitig, glaube ich, zunächst mal eine Art von Emanzipation mir zumindest vorgelebt, dass ich als Frau nicht nur alles kann und darf, sondern dass ich auch alles muss. Und zwar alles super. Also ich muss im Job gut sein und erfolgreich sein, aber ich muss natürlich trotzdem auch irgendwie eine gute Mutter sein. Und ich muss alles im Griff haben und zwar alleine. Und das ist schon auch sehr anstrengend. Also ich möchte da gar keinen Vorwurf draus formulieren, das ist einfach so eine Beobachtung.
Nee, den Vorwurf mache ich, weil dafür bin ich da. Danke. Genau, und dich dafür auch noch bedanken. So,
ja, cool, das wolltet dass ihr das
doch.
Jetzt darf.
Das wolltet ihr doch. Mhm. Das wolltet ihr doch. Ihr wolltet doch auch, also hä, ihr habt doch gesagt, ihr könnt alles. Warum könnt ihr denn da nicht alles gleichzeitig?
Genau, weil irgendwie bei dieser ganzen Nummer, hupsi, die Männer sind gar nicht mitgegangen.
Nee, viele. Denen ging's ja gut.
Viele nicht.
Und gleichzeitig, das sage ich jetzt gerade so, denen ging's ja gut, aber denen geht's ja gar nicht gut. Bei Männern werden ja Depressionen ganz oft einfach nicht erkannt. Und auch hier wieder, ich drop nochmal das P-Wort, Patriarchat.
Ja.
Weil Männer natürlich auch eingebläut wird, ihr, hör auf zu heulen, Männer heulen nicht. Bist du etwa in deiner weiblichen Energie oder so? Ich fühle mich schon wie so eine Männerfighterin. Ganz oft sage ich so, ja, Patriarchat, weil dann sagen mal Leute, ja, du bist Männerhasser, und sage ich, ja, na, was? Nein, nee, natürlich nicht, sondern ich hasse eigentlich alle gleich. Also ich fühle mich da schon ziemlich ausgewogen.
Also ich hasse weder noch.
Sehr gut.
Aber was ich halt wirklich schwierig finde, sind diese verbackenen Geschlechtsrollen.
Ja.
Stereotype, mit denen wir alle groß geworden sind. Und ich erlebe das, also ich bin jetzt seit 20 Jahren als Psychologin tätig und ich sehe das schon auch so, also dass ja auch die Rolle als Mann nicht nur leicht ist. Also vor 10 Jahren hatte ich noch kaum je Männer überhaupt in der Praxis.
Echt, ja?
Und das ist ja statistisch absolut unwahrscheinlich, dass es vor 10 Jahren keine psychisch erkrankten Männer gegeben hat, sondern da war das noch viel stärker so, dass ein echter Mann hat alles mit sich selbst auszumachen. Ein echter Mann macht nicht Mimimi. Ein echter Mann lässt sich doch von so kleinen Befindlichkeitsstörungen nicht umboxen. Der funktioniert weiter. Also die Bereitschaft, über psychische Belastung offener zu sprechen, die hat zugenommen. Also ich habe viel mehr Männer inzwischen auch in der Praxis.
Ich muss auch sagen, also man sagt ja immer, man darf, wenn man Humor macht, darf man nach oben treten. Das wäre jetzt in meinem Fall halt privilegierte Männer. Und deswegen ist es irgendwie auch immer okay, wenn man dann darüber lacht. Und ja, sehe ich auch so, aber, und jetzt kommt mein großes Aber, mein Humor ist sowieso grottenschlecht. Ich drehe in alle Richtungen und denke mir dann, oh, das war vielleicht nicht so gut. Vor allem mich selber, mein Humor ist vor allem über mich lachen. Mein Humor ist schon sehr dunkel, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und jetzt mal auf wirklich der sachlichen Ebene versuche, hinzukommen, dann ist es schon so, was ich auch problematisch finde, dass ich weiß nicht, ob das oft passiert, aber einmal habe ich einen TikTok gesehen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo ein Mann sich darüber beschwert hat, dass er auch das Gefühl hat, dass so viel von ihm gefordert wird, was er aber gar nicht schaffen kann. Und zwar, dass er mindestens 1,90 groß sein soll, dass er ein eigenes Auto haben soll, dass er einen Führerschein haben soll, dass er Provider sein soll. Das heißt, dass er so gut verdienen muss, dass er alles für die Frau bezahlen kann, weil sonst ist er kein echter Mann. Und das sind ja auch Rollenbilder, die wir nicht mehr promoten sollten. Und ich sehe aber auf TikTok generell, dass der Wunsch nach, du hast eben schon gelacht, männliche, weibliche Energie, aber es ist ja irgendwie so, der Wunsch nach alten Rollensystemen oder Rollenverteilungen oder ja, Umschiftungen, Zurückschiftungen, ja, irgendwie ja schon da ist. Und glaubst du, ich sag zumindest, dass es so ist, aber du bist ja eine echte Expertin. Glaubst du, dass es auch daran liegt, dass wir eben, weil du es eben auch schon angedeutet hast, durch so viele Krisen gegangen sind seit Covid und Co. und immer weiter mussten und funktionieren mussten und irgendwann das einfach nicht mehr ging und die Schraube zu tief reingedreht wurde und dass wir jetzt versuchen, zumindest im privaten Umfeld oder in den sozialen Medien versuchen, irgendeine Art von Sicherheit oder System, was auf den ersten Blick einfach sieht, Frau zu Hause, Mann Arbeit, Mann Führerschein, Frau nicht, dass man da versucht, sich wieder hinzufinden, einfach um das Leben in irgendeinem Bereich einfacher zu machen, dass da Ordnung herrscht. Kann man das verstehen, was ich gerade gesagt habe?
Ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Ich kann allerdings da auch nur auf eigene Erfahrung aus der Praxis und sowas wie meine eigene Meinung zurückgreifen. Ich möchte gar nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie durch besondere Evidenz gestützt wäre. Aber ich glaube, dass man ganz grundsätzlich sagen kann, viele Menschen sind erschöpft. Ja. Und sehnen sich nach Entlastung, wie auch immer. Und wenn sie den Eindruck haben, dass so traditionelle Rollenmuster, so dieses Doris Day-hafte 50er-Jahre-Klischee wäre eine Entlastung, also eine Entlastung insofern, als dass der Mann nur nach Hause kommen braucht und zu Hause erwartet ihn ein feines Essen.
Ja, so klare
und ein
Rollen.
Drink. Ja, ja, genau. Und die Frau würde sich Entlastung erwarten, wenn sie nur in Anführungsstrichen den Haushalt und die Versorgung übernimmt, die ganze Care-Arbeit.
Es ist einfach so entspannt. Toll.
Genau. Ja, und das sehe ich natürlich total mit Sorge, ne? Diese ganzen Treadwife-Videos.
Oh, ja, die eine hat mich auch gefressen. Der heißt auch einfach Treadwife auf Instagram. Die finden mich richtig toll. Shoutout an dich, wenn du das hörst, falls du das hören darfst beim Kuchen. Ich weiß ja nicht.
Finde ich richtig schwierig. Finde ich wirklich richtig schwierig. Ach. Aber es ist halt möglicherweise dem Wunsch geschuldet nach Einfachheit und nach einfachen Lösungen.
So ein Shortcut, genau. Ja.
Genau, und lass uns zurückgehen in irgendwelche Muster, die uns weniger kompliziert erscheinen und vielleicht ist das eine Entlastung für uns alle. Turns out, ist es nicht, war es nie. Es ist noch nie eine gute Lösung gewesen, Freunde.
Freunde mit PF. Freunde. Aber das ist es, ne? In so Krisen werden immer einfache Lösungen gesucht. Und das macht mir halt so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt, ich habe was anderes studiert, aber wenn ich jetzt so geschichtlich gucke, war es ja immer so, wenn die Gesellschaft große Krisen bewältigen muss, werden dann von der Politik oder auch in den eigenen Reihen, in den gesellschaftlichen Reihen, einfache Lösungen gesucht, damit man ein großes Problem relativ schnell, natürlich die Illusion davon aufbaut, eine Lösung verspricht. Und das ist dann halt schon so, dass ich mir denke, okay, du kannst ja, wenn das dein Wunsch ist, zu Hause bleiben und einfach kochen, backen, putzen, dich um Kinder kümmern. Wenn du das möchtest, mach das gerne. Auch das ist für mich irgendwie eine Art von Feminismus, diese freie Entscheidung. Aber es wird ja dann versucht, mit pseudowissenschaftlichen Bullshit-Argumenten es wissenschaftlich zu belegen und sagen, aber du musst das machen, weil du bist ja eine Frau und das ist einfach die Energie, in der du bist. Und da ab da wird es ja wieder gefährlich, oder?
Total. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe 3 Kinder und ich habe die unter teilweise schwierigen Umständen bekommen und war auch in total schweren Lebenssituationen. Also ich habe teilweise von Hartz IV und Wohngeld gelebt und es war nicht immer nur nice. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, ich hätte überhaupt die Möglichkeit gehabt, einfach mal chillig mit den Kindern zu Hause zu bleiben, Osterdekoration zu basteln, immer so jahreszeitlich abgepasste Fensterdeko auf geputzten Fenstern zu platzieren und so. Ganz ehrlich, ich hätte das schön gefunden. Ich bin aber in dieser Situation, in dieser Luxussituation nie gewesen, nie. Aber es ist ja genau wie du sagst, ich würde mir halt wünschen, dass wenn Frauen das gerne mögen und ihnen die Möglichkeit offen steht, dann sollen sie bitte genau das machen. Aber eben nicht so tun, als wäre das das einzig Lebbare und einzig Akzeptable, was man als Frau so machen kann. Also wenn man die eigene Lebensform sozusagen zur Regel für alle machen will, finde ich es immer schwierig. Also jede Art von Dogma finde ich halt scheiße, genauso wie dieses Dogma. Wer darin glücklich ist, super gerne, bitte, fein. Aber bitte mach's doch nicht zum Dogma. Das finde ich halt richtig fies.
Ja, und das dann automatisch dann auch bewertet wird und verurteilt, nicht nur beurteilt, wenn du das halt nicht willst. Also automatisch, also diese ganzen Alpha-Male-Videos, die sind dann halt immer, ja, wenn du ab dem und dem Alter alleine bist als Frau, ja, das ist natürlich, ja, genau, das ist es nämlich. Und dann denke ich mir, was ist es denn jetzt? Sag doch mal, warum bist du denn so wütend da drauf, wenn ich in Castrop-Rauxel in meiner Wohnung sitze mit 8 Katzen? Lass mich doch hier sitzen.
Ja.
Ja, aber natürlich ist es halt auch so, jede Frau, die sich für so ein Leben entscheidet, fehlt ja dann auf dem Markt.
Ja.
Und wenn das dann viele machen, ja.
Wer soll dann kochen, Tara? Wer soll dann kochen?
Ja. Wer soll denn dann kochen? Das ist doch jetzt die. Guck mal, wir fangen nochmal mit dem Podcast an. Ich frage dich, wer soll kochen?
Ja, wer wohl? Also
ja.
Ich kann sagen, ich habe eine Familie mit 3 Söhnen, einem Bruder, einem Neffen, einem Ehemann und einem Vater. Meine Mutter lebt nicht mehr. Ich bin hier weit und breit die einzige Frau. Und was soll ich sagen, wenn es um Kochen und Haushalt geht? Ich bin's nicht.
Good for you. Slay.
So, also I don't know. Wer soll hier eigentlich kochen?
Ja, so, geil. Kennst du dieses, ist das von Pulp Fiction, dieses Meme, wo er dann so steht, so sich so umguckt, so, hä? Ja, weiß nicht. Ich bin's nicht. Ja, gut.
Genau.
Irgendwer muss es machen. Not me. Also ich muss dazu kurz sagen, wir haben hier den Podcast angefangen, dass ihr Sohn angerufen hat oder versucht hat anzurufen, um wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht, von der Schule abgeholt zu werden. Und sie so, ja, nee, kann jetzt nicht.
Ja.
So. Ja.
Das ist aber auch tatsächlich bei uns gelebter Fakt. Also ich bin für sehr vieles hier zu Hause nicht zuständig. Habe das allerdings auch noch nie so erlebt, als sei das so eine bestimmte Geschlechtsrollendebatte.
Ja.
Bei uns geht das eher nach menschlichen Talenten.
Ja, das habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge dann auch einfach mal, nee, vorletzten Podcast-Folge mit Senna einfach auch gesagt. Sie meinte, ja, weibliche, männliche Energie. Ich so, ist das nicht vielleicht einfach auch Charakter? Hat nicht jeder seine eigene Präferenz? Hat nicht jeder sein Talent? Und sie so, sie hat mir ein klares Jein.
Ja, ich hab die Debatte verfolgt mit Vergnügen und muss halt einfach sagen, es gibt keinerlei ernsthaft wissenschaftliche Hinweise auf sowas wie weibliche oder männliche Energie. Ich habe eine Vorstellung davon, was Menschen meinen, wenn sie das sagen. Und zwar verinnerlichte Geschlechtsrollenstereotype. Okay,
genau, das
nennen
ist es
wir
halt.
Passivität und ein aufnehmendes, gewährendes Verhalten weiblich und ein straight nach vorne energetisches, machendes Verhalten nennen wir männlich. Schwierig.
Ich finde es auch so geil, dieses Machende, während diese Frauen ja dann Videos machen. Und ich denke mir, warte kurz. Machst du... komm, da habe ich dich doch. Da habe ich dich doch erwischt, habe ich dich doch.
Du machst gerade was.
Du machst doch gerade was. Lass es vielleicht.
Und auch wenn du zu Hause bleibst und Tradwife bist, du machst die ganze Zeit was.
Du machst ja einen Content-Kanal über... also gut, selbst wenn du deinen Kuchen backst, ohne es zu filmen und dann zu posten, um dann Interaktion zu kriegen, machst du ja trotzdem was.
Ja.
Also du musst ja auch, vor allem, also...
Genau. Ja. Gut, aber ich glaube, das sind halt, wie gesagt, so gedankliche Shortcuts, die Leute vielleicht, je schwieriger das Leben wird, desto mehr lieben. Und einfach auch Ambiguität oder Zwiespältigkeit oder auch Schwierigkeit, Dinge miteinander zu vereinbaren, nicht gerne haben in ihrem Kopf und dann gerne auf Schubladen zurückgreifen wollen.
Ja, Schubladen ist immer einfach. Ich habe in meinem Buch geschrieben, im letzten oder vorletzten, warte kurz, in Drama Queen, oder? Warte, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, habe ich geschrieben, dass ich nicht mehr in Schubladen passe, weil erstens bin ich zu groß, ich bin 1,80 und mir reicht fast nicht mehr ein ganzer Schrank. Und das ist halt einfach so, es ist zu einfach gedacht und auch wenn diese Lösung so einfach sein könnte, ist sie es meist nicht. Wo wir gerade über mein Buch sprechen, und damit meine ich mich alleine, ich habe jetzt irgendeins noch geschrieben und da geht's, scheiß drauf, oh, entschuldige.
Man verliert so den Überblick.
Aber auch, ich bin auch sehr gut in Eigenwerbung, weil ich will hier gar keine Werbung machen, sondern über das Thema sprechen.
Ja.
Und zwar geht's da, und jetzt werde ich unsympathisch. Jetzt komm ich nämlich, vor allem ich tue so, als ob ich jetzt unsympathisch wäre, so vorher bestimmt nicht, na klar. Gut, es geht ums Entschuldigen und zwar habe ich mich sehr lange mit der Frage beschäftigt, durch auch unter anderem mehrere Auslöser, durch meine Online-Präsenz natürlich. Entschuldigen wir uns zu häufig, zu viel, zu wenig? Entschuldigen wir uns überhaupt oder verballern wir das wie Konfetti so? Sorry, aber. Um der anderen Front zu sagen, halt's Maul, ich habe mich doch entschuldigt. Kann ich das bitte weitermachen wie bisher? Einfach nur, um dann sagen zu können, ich habe mich ja schon entschuldigt. Wie siehst du gerade unsere Entschuldigungskultur? Und danach kommt die Frage, wo ich gerne deine Antwort hätte. Aber wie, erstmal, wir fangen seicht an. Wie findest du unsere Entschuldigungskultur?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich im Grunde überhaupt nicht entschuldigen können. Mhm. Weil ein ja sorry aber und dann sowas wie du hast doch ist natürlich keine Entschuldigung. Genauso nee. Wie sowas wie sorry, dass du das jetzt so empfindest.
Sorry, dass du dich jetzt angegriffen fühlst.
Ja, genau. Das sind alles gar keine Entschuldigungen, die klingen nur so. Und da muss man manchmal rhetorisch echt aufpassen, ob man da nicht ja. gerade dumm eingeseift wird. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass sich diejenigen Menschen, die sich mit dem Thema befasst haben, sind, wie kann ich das jetzt ausdrücken, sind die, die das gar nicht so dringend brauchen. Und dass die Menschen, wo ich ein erhebliches Entschuldigungsdefizit wahrnehme, gar nicht auf die Idee kommen. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt Leute, die entschuldigen sich viel zu viel für jeden Kack, mit dem sie gar nichts zu tun haben und wo sie auch keine Urheberschaft an irgendwas haben. Ja. Und sie drücken dadurch irgendwie Mitgefühl aus oder sie entschuldigen sich, weil sie sich wahnsinnig viel Gedanken darum machen, wie geht's jetzt anderen und was habe ich bei anderen ausgelöst und so. Und die entschuldigen sich tendenziell zu viel. Und dann gibt es eben Menschen, die entschuldigen sich niemals, egal was sie tun. Und da müssen ja. andere Leute in Therapie gehen, um mit denen zurechtzukommen, die nicht gehen. Aber,
so. Das ist es nämlich. Also ja. ich war auch in Therapie, weil andere nicht.
Wir alle, naja. Tara, wir alle.
Ja. Wir geben uns jetzt virtuell die Hand, wird
ja.
schön.
Ja, ist so.
So, und jetzt frage ich nämlich das, was mich unsympathisch macht. Und zwar ist es aber schon so, dass ich mich natürlich auch frage, ich habe das Gefühl, dass, und dazu lese ich dir was vor, dass manche Leute, und das, da muss ich jetzt ganz doll aufpassen, um mich wirklich nicht canceln zu lassen, und canceln heißt ja eigentlich auch nur immer irgendwie Verantwortung übernehmen für etwas, was scheiße war. Und ich muss es, na nicht immer, ne? Nicht immer, und genau darum geht's nämlich. Das ist ein großes Thema, weil ich habe das Gefühl, nicht bei allen, aber bei manchen Menschen, dass sie ihre persönliche Meinung als Fakten darlegen und diese da, ja, du nickst, Gott sei Dank, sie nickt, die aber eigentlich in deinen Reihen wären, von denen du auch denken würdest, ach krass, guck mal, wir haben ja die ähnlichen Werte und die dann aber versuchen mit dem, was ihm passiert ist oder ihren, ja, ich weiß nicht, ihren eigenen Traumata oder so versuchen zu legitimieren, dass sie so mit einem reden dürfen. Zum Beispiel, ich lese dir mal zwei Nachrichten vor, die habe ich nicht bekommen, aber eine Kollegin von mir, eine Blogger-Kollegin, die ich sehr schätze, ich sage jetzt nicht ihren Namen, weil sie ein bisschen, sie wusste nicht, ob man das so vorlesen darf. Darf man, wegen Zitatrecht, aber trotzdem möchte ich sie da schützen. Manche haben es aber bestimmt gesehen. Sie hat geschrieben, schade, oh, wenn das schon so anfängt.
Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ey, das ist der übelste Anfang. Das ist das, wo ich sofort aufhöre zu lesen.
Ich hasse das so. Ja, aber wenn, das sage ich dir jetzt. Wenn ich dann aber aufhöre, dann wird mir, dann kriege ich 8 Slides Call-Outs öffentlich, dass dann gesagt wird, ja, Tara kann damit nicht um, Tara muss auch nicht damit um. Gut, egal. Machen wir gleich. Machen wir gleich, weil ich fühle mich immer wie ein Arschloch und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, Kritik, Thema, wo ich selten Leute drüber reden sehe, weil es natürlich auch ein bisschen unangenehm ist. Aber ich habe das Gefühl, vielen geht's so privat. So, und jetzt kommt John Dach, Tara, und redet für die... Nein, Schwachsinn. So, pass auf. Schade. Mein Auge zuckt. Als Opfer von Narzissmus zu sehen, dass du den schlimmsten Narzissten folgst, ist für mich jetzt ein Grund, dir nach Jahren zu entfolgen. Das macht deine so authentische Art total kaputt, leider. Leute, ihr habt in der Podcast-Folge mit Bosse, aka Aki, aka Bosse, schon gehört. Ich hasse Kochen. Ich hasse Kochen so sehr. Ihr wisst es. Leute, die mir folgen, wissen es. Leute, die diesen Podcast verfolgen, wissen es auch. Kochen ist für mich einfach kein Genuss, kein Spaß. Es gefällt mir nicht. Aber es gefällt mir, wenn ich irgendwann mal um 3 Uhr nachts ein TikTok-Rezept sehe, wo ich mir denke, geil, das muss ich jetzt unbedingt kochen und dann sind da aber 1 Milliarde Rezeptzutaten und die muss ich dann auch alle kaufen und die verfallen dann wieder und das ist einfach so eine Verschwendung, weil ich mir wieder eingebildet habe, wie gesagt, um 3 Uhr nachts, ich bin dann eine andere Person, ich weiß es nicht, diese Person kann kochen, dass ich das jetzt alles brauche und auch richtig benutzen werde. ich belüge mich sehr gerne selber, wo das nicht der Fall ist und wo es auch keinerlei Verschwendung gibt, weil alles wirklich so ankommt, wie es im Rezept steht, was du dir aussuchst, wöchentlich aus über 40 Rezepten, ist bei HelloFresh. Ich liebe die Kochboxen von HelloFresh. Ihr seht das oft auf meinem Kanal. Ihr hört hier oft diese Werbung. Es ist einfach so, HelloFresh macht es so viel einfacher, weil das Schlimmste am Kochen, finde ich, Rezepte finden. Ich bin nicht kreativ genug, weil ich einfach nicht gut genug kochen kann. Alle Alpha-Kevins rasten gerade aus. Ich wusste das, die kann ich kochen. Ja, kann ich auch nicht. Und jetzt? Du ja auch nicht. So. Ist das jetzt erstmal geklärt. Aber für Kevin, für Alpha Kevin und für mich gibt es ja die Möglichkeit, einfach eine HelloFresh Box zu ordern. Und mit meinem Gutscheincode könnt ihr sogar bis zu 120 Euro in Deutschland sparen und in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140, was auch immer die da haben. Was ich dir sagen kann, ist, ich war gerade in der Schweiz, ich war in Zürich und das ist auf jeden Fall 140 Euro teuer Geld. Alles ist so teuer. Ich habe eine Handyrechnung von 119 Euro, weil ich da 3 Stunden quasi im Internet war. Naja, anderes Thema. Mein Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig und es gibt sogar einen kostenlosen Versand auf die erste Box mit meinem Code HFTARA. Ich soll es buchstabieren. HFTARA. Also ein H, ein F und T-A-R-A. Geil, das lassen wir drin. HF Tara, den Link findet ihr in der Infobox und gönnt euch, bin ich ehrlich. Das ist das Einzige, was mich zum Kochen bringt, ohne dass ich währenddessen weine. Denn alles ist portioniert, alles geht perfekt auf und da gibt es einfach Rezepte, die kann ich anklicken. Da muss ich mir keine Gedanken machen, because mental load is a thing. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann 1 Million Euro im Monat bezahlt. Und mit 1 Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch 6 Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr 2 bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co., mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben. TARA44.
Dann schreibt sie, wen meinst du? Die Auflösung ist Meghan Markle. Ich habe durch Zufall gesehen, dass du als Followerin da stehst bei ihrem neuen Instagram, das sie macht. Es geht mich ja absolut nichts an. Dann halt doch so. Wen du folgst, es ist nur etwas Persönliches, wo ich mich fernhalten möchte. Es ist auch das erste Mal, dass ich das jemandem so ehrlich sage. Ich bin meistens ohne Worte am Gehen. Aber ich bin dir lang gefolgt und ich dachte, Ehrlichkeit ist angebracht. So.
Oh, puh. Ich habe so viel dazu zu sagen. Ja.
Sehr gut, weil ich finde es so schwierig, weil mein erster Impuls ist einfach blockieren. Aber dann ist halt so, sie fängt halt an, indem sie sagt, ich bin Opfer von Narzissmus. Und dann denke ich mir, oh, jetzt, okay. Jetzt bin ich ein Arschloch, wenn ich das nicht ernst nehme, weil du fängst ja schon sofort so an, als ob, also wenn ich das jetzt ignorieren würde, wie gesagt, das war nicht meine Nachricht, sondern von einer Kollegin, aber wenn ich das jetzt ignorieren würde, dann macht es mich ja zu einer schlechten Person, weil sie hat ja sofort gesagt, sie wurde Opfer von etwas Schlimmem. Ja, guck mal, weißt du was? Du sagst jetzt, was du dazu, weil ich bin dann immer die, die dann da sitzt und sich denkt, fuck my life, was mache ich denn jetzt? Weil was du mir schreibst, ist auch übergriffig.
Ja, also ja. Tatsächlich, ich persönlich, ich habe natürlich bei weitem nicht jetzt in irgendeiner Art eine Followerschaft wie du oder deine Bloggerkollegin. Aber bei Nachrichten, die schon anfangen mit Schade, Punkt.
Schade.
Steige ich aus. Und ich sag dir auch, warum. Wow. Ja, weil das impliziert ja sowas wie eine menschliche Enttäuschung. Ja. Und dann denke ich immer, naja, aber Enttäuschung bedeutet halt auch, dass du dich vielleicht in irgendwas getäuscht hast. Ich bin nicht dafür zuständig, aufrecht zu erhalten, was du dir über mich meinst, zusammenreimen zu können, wer ich bin, wie ich bin, welche Haltung ich haben muss, wie ich zu Narzissmus stehe oder nicht stehe und wer überhaupt in dieser Welt narzisstisch ist oder nicht. Und wem ich auf Instagram folge und was du daraus meinst, ableiten zu können, sagt alles über dich und nichts über mich. Nichts.
Aber ist es so? Ist es so? Weil mir wurde vorgeworfen. Ich habe mich noch nie dazu geäußert. Ich erzähle jetzt relativ schwammig von einer Situation, von die mir passiert ist. Und zwar, ich wurde outgecalled wegen etwas, was so aber nicht der Wahrheit entsprach, wurde aber schon im Vorgreifen als Täterin geframed. Und zwar wurde das dann eingeleitet mit ich muss jetzt mal über was sprechen, Monate schon liegt es mir auf der, brennt es mir auf der Seele, mir liegt es auf dem Herzen, im Magen, was auch immer. Tara hat das und das gemacht, was so in diesem Ausmaß nicht gestimmt hat. Und ich habe ganz doll Angst jetzt, ich habe einen Stress-Tinnitus und ich kann nicht mehr. Und hat dann so über mich gesprochen, über, ich weiß nicht, 8 Slides hinweg. Also ich habe die natürlich alle noch, schon länger her. Und ich konnte und kann bis heute und möchte auch nicht tatsächlich nichts dagegen tun. Weil es wurde etwas von mir gefordert, was ich nicht hätte geben können. Und es ging da tatsächlich meiner Meinung nach nicht um eine Lösung, sondern einfach um ein Outcallen an sich, was dann aber so geframed wurde, dass es eben eigentlich was Gutes ist. Dass es, dass mir etwas vorgeworfen wurde, wo ich Stellung beziehen soll. Und wenn ich das nicht mache, bin ich eine schlechte Person. Wenn ich es aber mache, dann könnte ich es auch nicht richtig machen. Und ich wäre auf jeder Seite eine Verliererin gewesen. Ich habe nämlich eine Person, die dann, also es hat sich dann so ein bisschen entwickelt, ich habe dann eine Person, die da mit eingestiegen ist, privat geschrieben, habe gesagt, das stimmt aber so nicht, wie es da erzählt wird. Und dann hat sie mir geschrieben, doch, du kannst es nicht entscheiden als Nicht-Betroffene. Habe ich gesagt, ich verstehe den Grundgedanken natürlich vom ich will Betroffenen gar nichts absprechen, aber wie es dargestellt wird, war es einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Und dann meinte ich, was soll ich denn machen, dass man mir glaubt? Und hat sie gesagt, du kannst nichts machen, Punkt. Das werde ich nie vergessen, dieses du kannst nichts machen und dieses Vorgreifen zu du hast das gemacht und ich habe jetzt Angst vor dir, dass du dich dagegen wehrst. Weil dann wäre, also ich wurde, und das lag mir sehr lange auf dem Herzen, in der Seele, im Magen, alles, als Täterin geframed. Und ich konnte einfach nichts tun. Und habe bis heute auch nichts dagegen getan. Obwohl immer wieder gegen mich geschossen wird. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Mhm. Wegen einer Geschichte, die so nicht in diesem Ausmaß, wie es erzählt wurde, passiert ist. Und es wird dann aber abgerundet oder es wird dann legitimisiert, indem man sagt, ja, aber ich mache das ja für einen guten Zweck. Und das wirkt für mich so ein bisschen wie Mobbing für einen guten Zweck. Und dann ist es okay. Und ich habe das Gefühl, dass sich Kommentarspalten und Internet gerade, zumindest in meiner Bubble, die ich liebe, ich liebe diese Bubble, in der ich bin. Ich bin froh, dass wir alle eigentlich irgendwie für dasselbe stehen. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, nein, nicht oft, das stimmt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dann sowas passiert und siehst du das auch und bin ich eine absolut schreckliche Person oder ist es, darf ich überhaupt von Unrecht sprechen?
Also, wow, schwierig und ich finde das auch absolut nicht beneidenswert und das ist richtig beklemmend zu hören, wie du als Content Creator, die das ja mit viel Herzblut und absolut nach meinem Dafürhalten auch von ganz viel Werten getragen macht, dass du trotzdem offenbar oder gerade deshalb auch als Projektionsfläche herhalten musst für Menschen, die sich ein bisschen an dir abarbeiten wollen. Also wahrscheinlich dienst du für manche Menschen als Person, die von dem, was sie sichtbar von sich macht, gleichzeitig herhalten muss, also wenn du das und das sagst, musst du auch das und das so machen und das so und hier keinen Fehler machen und diese absolut übermenschliche Übererwartung die ganz viel an Influencerinnen gestellt wird, ob sie jetzt sich für Nachhaltigkeit, Naturschutz, Feminismus, egal was stark machen. Ich habe das Gefühl, denen wird kein Fehler verziehen. Keiner.
Ja.
Sondern da ist.
Also siehst du das auch von der professionellen Sicht her?
So? Ja, absolut.
Okay.
Und
ich hatte das Gefühl auch, aber dachte so, nee, du stellst dich an, Tara, halt Maul.
Nein, gar nicht. Und okay. Ich kann mir sogar vorstellen, wie unfassbar belastend das ist. Und gerade jemand, der so reflektiert ist wie du, der sich dann auch hinterfragt, so, oh Gott, habe ich jemand wirklich verletzt? Habe ich wirklich was falsch gemacht? Ist das wirklich schlimm? Ist mir hier ein Lapsus passiert? Oder war das jetzt wirklich ein richtiger Affront gegen eine marginalisierte Gruppe? Oh mein Gott, was habe ich hier getan?
Ja, habe ich mit Absicht Menschen komplett diffamiert? Oder?
Ja.
Genau das ist es.
Und ab
wann muss ich mich entschuldigen?
Ja, und das finde ich eine riesige Herausforderung und ganz, ganz schwierig. Und ich finde es bemerkenswert, dass du denkst, du wärst ein schlechter Mensch, wenn du...
Das denke ich jeden Tag. Ja, wirklich.
Ja,
weil ich jeden Tag solche Nachrichten im Postfach habe.
Ja, das denke ich mir.
Ja, du bist nicht intersektional genug. Oder jemand hat dich nachgemacht und die Person hast du dann auch... Na, ich habe gar kein Out gecallt. Also nie mit Namen, nichts. Aber ich muss irgendwie alles schlucken. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es so ein Beweis für... Guck mal, habe ich doch gesagt. Guck mal, da zeigt sie ihr wahres Gesicht. Guck mal.
Ich habe so eine ähnliche Erfahrung manchmal damit, dass Leute einerseits so rumpesten im Feed... Und dann gleichzeitig sagen, also Franka, von dir als Psychotherapeutin hätte ich eigentlich erwartet, dass du gar nicht reagierst oder gelassen reagierst und so. Mhm. Übrigens, kleiner interessanter Funfact, ganz häufig Männer, die erst irgendwie beleidigend sind. Ja, bei mir schon. Scheiße. Erst irgendwie beleidigend und dann irritiert, wenn ich reagiere und sage so nicht, Junge. Und weil sie dann
du,
sagen,
schon mal gar nicht.
Du als Therapeutin hättest doch so und du, so reagieren müssen.
Nee, halt's Maul, Kevin, oder wie du heißt.
Und das sind immer diese Nachrichten, die so beginnen mit Schade, Punkt.
Schade, ja. Bei mir sind das meist, ich würde sagen 50-50 tatsächlich. Ja. Bei mir ist, aber ich habe auch eine größere, weiß ich nicht, vielleicht denken Männer auch einfach, sie wären bessere Therapeuten. Und fangen deswegen an bei dir. Bei mir ist es wirklich, würde ich sagen, 50-50. Aber bei mir ist es ganz oft auch dieses Schade.
Ja.
Wow, ich bin so enttäuscht von dir. Ich dachte, du bist ein guter Mensch. Und das meinte ich so ein bisschen. Bin ich ein schlechter Mensch, weil eine persönliche Meinung... Wann wird eine persönliche Meinung zum Fakt? Und ich meine, du kannst mich ja scheiße finden. Und das ist es dann auch. Muss ich mir das anhören? Weil dann habe ich gesagt, hey, ich verstehe deinen Frust so ein bisschen, aber ich muss mir nicht alles anhören und auch nicht, wie du mit mir sprichst. Und dann kommt halt dann kam auch dieser Satz von wegen, ja, das ist Tone Policing. Und da habe ich gesagt, na, ich finde das, und das ist auch noch eine Sache, die mich interessiert, vor allem für dich als Berufsbild, findest du, dass wir lapidarer mit solchen Begriffen um uns schmeißen, du nix, weil Tone Policing, das verstehe ich und das ist mir natürlich auch schon passiert, dass mir in einer sehr, ich sag mal, abusive, in der ich auch lange war, Beziehung, keine Paarbeziehung, aber Beziehung, die ich hatte, vorgeworfen wurde, ja, so kann ich nicht mit dir reden, wenn du schon wieder so wütend bist. Ja, und dann auch einfach rausgegangen ist und auch einfach mich gestonewalled, können wir jetzt weitermachen, einfach mich ignoriert hat, meine Befindlichkeit, meine, wie es mir geht. Und natürlich weiß ich, wie das dann ist, aber ich darf ja auch trotzdem, wenn man mir etwas vorwirft oder mich etwas fragt, um ein Mindestmaß an Respekt beten, das steht mir ja auch zu. Und dann wird mir gesagt, nein, tut es nicht, das ist Tone Policing, du willst mich unterdrücken. Und das ist so der Punkt, wo ich mich frage, stimmt das? Bin ich eine Unterdrückerin?
Also das finde ich interessant, weil das was ist, was ich ganz häufig beobachte und auch echt kritisch sehe, dass Menschen sich eines bestimmten, ich sage jetzt mal pseudo-psychologischen Vokabulars bedienen. Es ist keins. Also jedenfalls jetzt nicht in der wissenschaftlichen Psychologie oder in der klinischen Psychologie, die ich studiert habe, aber es kommen dann immer so Begriffe auf. Ich verstehe auch, wofür die stehen. Die werden aber dann häufig benutzt, letztlich in manipulativer Absicht.
Ja, danke.
Und du kannst nicht, ja, und du kannst nicht dich selber aufführen und um dich schlagen und hinterher sagen, und das steht mir zu und ich darf das auch und du darfst nichts dagegen sagen. Ich stelle mir manchmal vor, diese Menschen würden, also im kleineren Ausmaß geht mir das natürlich auch so, nicht so krass wie dir, mit Sicherheit nicht. Aber ich bekomme auch manchmal an einem und dem gleichen Tag E-Mails, dass man mir wirklich nicht zuhören kann, wegen der scheiß Genderei. Das ist wirklich das Letzte. Und das hätte jemand anders sich anders gewünscht. Schade. Und am gleichen Tag kriege ich eine E-Mail. Schade, dass zu mir anscheinend noch nicht durchgedrungen ist, dass man auch gendern könnte. Mit einem netten Hinweis, wie man das machen könnte akustisch. Nämlich, dass man einfach kurz eine Pause machen kann. Bauarbeiter innen sagen. Ich kriege eine schriftliche Erklärung dazu. Am gleichen Tag werde ich also wegen zu viel Gendern und zu wenig Gendern angegangen und zwar jedes Mal mit Schade. Und wenn Leute dann auch noch so richtig aggressiv sind, denke ich mir immer, würdet ihr auch zu mir in die Praxis kommen? Würdet ihr euch face to face mir gegenüber in dieser Art und Weise und auch mit diesem Tonfall aufführen? Ja oder nein? Und würde ich mir das face to face in meiner Praxis gefallen lassen? Ja oder nein? Und genauso mache ich das in meinem Feed auch. Ich schmeiß die Leute raus. Ich fackel da überhaupt gar nicht lange, ehrlich
gesagt. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Und dann wurde wieder 8 Slides gepostet, dass ich Leute blockiere, die ich unterdrücke und die marginalisierter sind als ich. Mhm. Und das ist dann Silencing.
Ja, okay.
Ja, aber es ist wirklich so. Und ich denke mir so, krass, was bin ich für eine Scheißperson? Mhm. Ich gehöre nicht in die Öffentlichkeit. Und dann sitze ich wirklich 2 Wochen zu Hause, kriege wieder einen Gastritis-Schub aus der Hölle und denke mir, wow, die haben recht. Die haben recht. Ich bin einfach der schlimmste Mensch der Welt. Ich weiß nicht, man kennt ja mittlerweile schon, hat schon davon gehört vom Impostor-Syndrom. Das habe ich nicht, weil ich weiß, ich kann schreiben. Also ich kann nicht viel, bin ich auch ehrlich, aber schreiben kann ich zumindest. Das betrifft mich gar nicht so sehr. Tatsächlich, ich denke mir schon, dass ich habe echt 12 Jahre gearbeitet und ich habe auch schon von Hartz IV gelebt, deswegen fühle ich dich da sehr und weiß, dass Einkommen nichts mit Leistung oder Talent zu tun hat, sondern mit Glück, mit Klasse, mit ganz anderen Sachen, ganz, ganz andere Sachen. Deswegen, da bin ich voll auf deiner Seite, ich weiß genau, was das heißt. Deswegen habe ich so, Impostor habe ich nicht so. Ich habe, und zwar, das habe ich jetzt neu gelernt, ich hatte nie einen Begriff dafür, Moral Scrupulosity. Mhm. Na klar, das heißt bestimmt genauso. Und das, schön, dass das gerade so da steht. Okay, fühle mich angeschrien. Das ist der Obsessive Concern. Also wirklich, dass man sich obsessiv fragt, bin ich eine gute Person oder nicht? Und dass ich irgendwo sitze und jemand sagt, hey, warte mal, du bist eine schlechte Person. Deine Werte sind komplett Trash. So, und das habe ich anscheinend. Denn dieses Outcall, was damals passiert ist, da habe ich gedacht, ja, jetzt hat es jemand gemerkt.
Krass.
Jemand hat es gemerkt. Und dann habe ich dann aber schon, da war so ein Kampf in meinem Kopf, da habe ich gesagt, nee, also es ist nicht so. Und dann wurde mir halt gesagt, doch. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, gut. Klar.
Das ist natürlich richtig fies. Vielleicht, also dass du dich viel mit Werten, also mit zwischenmenschlichen Werten und gesellschaftlichen Werten beschäftigst, ist ja nun mal kein Geheimnis. Das ist das, was du tust. Und möglicherweise hat diese Person, keine Ahnung, wie bewusst das war, aber deshalb dich auch...
Entschuldigung, das muss ich leider sagen. Okay. Das glaube ich leider schon.
Ja, dass sie bewusst...
Oder? Ah, jetzt bin ich wieder eine schlechte Person. Nee, bestimmt war das gar nicht mit Absicht. Na klar, diese 8 Slides über mich, dass ich quasi auch zur Hölle direkt komme, war keine Absicht. Es liegt an mir. Oh Gott.
Also, ne, aber dass ein Thema für dich ist, sozusagen auf jeden Fall für die richtigen Werte zu stehen und gut sein zu wollen, ist ja halt auch genau der Grund, warum dich das überhaupt so treffen konnte und so beschäftigt hat. Weil kaltschnäuzige Bitches wie ich hätten halt einfach gesagt, geh woanders rum, Querulatoren. Ne? Junge, ich erkenne manipulative Sprachmuster. Ich erkenne, wenn jemand querulatorisch ist.
Ich auch, aber das darf ich nicht
ist.
Sagen.
Ja, ich also schon. Ich nicht.
Ich habe gesagt, das ist super manipulativ, was du gerade machst. Ja. Und dann meinte sie, nein, ich bin marginalisierter als du. Ja, aber es ist wirklich so. Ich habe die Screenshots.
Ich glaube dir das, Tara, aber das ist natürlich... Ich bin, glaube ich, an anderen Punkten verletzlich und deshalb könnte ich jetzt in dieser Situation relativ entspannt mich zurücklehnen und einfach sagen, weißt du was, stop it, lass mich in Ruhe. das ist kein Wettbewerb hier gerade. Und wer noch marginalisierter ist, hat Recht. Wo sind wir hier? Was ist das für eine Argumentationsgrundlage?
Ich habe das Gefühl, dass wir in den Medien, die verkackten deutschen Scheißmedien, wo ich ja auch ein Teil von bin, haben lange verkackt. Das haben sie. Die haben immer über Betroffene gesprochen, anstatt mit Betroffenen. Sie haben Menschen marginalisiert und oder marginalisierte Menschen auch mit Absicht keine Hand gegeben, sondern immer den Fuß drauf gehalten. Es gab keinerlei Aufstiegschancen, die immer noch begrenzt sind. Und das weiß ich. Und ich versuche aktiv Menschen auch Reichweite zu geben und mich für Sachen einzusetzen und. Das weiß ich alles. Und genau das ist es aber. Ich habe jetzt das Gefühl, manchmal, ne, nicht immer, aber manchmal, dass manche Menschen dann sagen, okay, was du gerade gesagt hast, wer marginalisierter ist, hat nicht automatisch recht. Mhm. Und dann komme ich aber wieder mit meinem Kopf und ich denke mir doch.
Warum denkt dein Kopf denn doch?
Weil ich meine dumme, privilegierte Scheißschnauze halten soll und allen Menschen Platz lassen muss. Auch wenn ich darunter leide. Das ist mein Gedanke. Soll ich zu dir in Therapie gehen? Du also guckst mich so richtig schockiert an.
Moral Scrupulosity ist ja eine Spielart vor allen Dingen. Also dieses moralisch sehr, sehr stark an sich selber zu zweifeln, sich immer wieder moralisch zu hinterfragen, ist eine Spielart von OCD. Also von einer zwanghaften Persönlichkeitsakzentuierung.
Ja,
also kann
Leute,
es sein?
Das, danke schön für den Talk. Wir müssen raus. Das ist witzig, dass du das sagst, wurde mir diagnostiziert. Schön, da bin ich... Oh mein Gott, cool.
Ich wollte damit nur sagen, dass man das natürlich, also dass es aller Ehren wert ist, wenn man reflektiert und sich hinterfragt, so wie du das tust, aber dass es von allem natürlich auch ein zu viel gibt und dass du jedes Recht der Welt hast, in deinem eigenen Feed zu sagen, stopp und raus.
Kurze Frage.
Und jetzt reicht's.
Ist es normal, wenn man rausgeht, dass man ungefähr noch 3-4 Mal zurückgeht, ob die Tür wirklich zu ist, oder ob man nochmal reingeht und guckt, ob das Glätteisen aus ist und man hat aber gar kein Glätteisen mehr. das ist kein Witz, ich schwöre bei Gott. Oder dass man zurückgeht und die Herdplatten filmt, um dann, wenn man schon unterwegs ist, sich das Video anzugucken, um zu gucken, ob es aus ist. Gehört das dazu?
Zu OCD?
Wie geht's mir so?
Also ich sag mal so, der Kern von Zwangsstörungen ist der Zweifel und dass man sich selbst und der eigenen Wahrnehmung und den eigenen Gedanken nicht traut und immer lieber Gewissheit haben möchte, ob alles okay ist. Und also ich möchte das jetzt nicht pathologisieren, wenn du es bei 2-3 Mal gucken auch lassen kannst und dir dann sicher bist, ist vielleicht alles okay. Aber manche Menschen verbringen sehr viele Stunden des Tages mit Zweifeln und Überdenken und Kontrollieren und nochmal nachgucken. Und ab irgendeinem Punkt entsteht dadurch schon ein großer Leidensdruck und dann eventuell auch Therapiebedürftigkeit. Aber da mache ich jetzt keine Ferndiagnose mit dir.
Ja, das war's. danke für, oh Gott, deine Zeit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte, dass du sagst, ja krass, manche Menschen sind schon auch gemein. Und dann sage ich, ja, finde ich auch. Und dass ich jetzt, ja, cool.
Okay, kann ich auch. Krass, Tara, manche Menschen sind echt gemein. Weißt du, was mir
oder?
Manchmal hilft?
So.
Wirklich jetzt.
Nee.
Weißt du, was mir manchmal hilft? Ich krieg ja auch schon Hate und miese Bewertungen. Oder
echt?
Ja,
oh, ich
voll.
Sag mir, wie die heißen.
Ich hab ja auch ein Buch geschrieben und an Tag 1 gab es direkt 1-Sterne-Hate-Bewertungen von Leuten, die noch nicht mal so getan haben, als hätten sie das Buch gelesen, sondern die einfach geschrieben haben, ist bestimmt nur ein kommerzieller Abklatsch, warum sollte ich das Buch kaufen, das erzählt sie bestimmt alles auch in ihrem Podcast, wo ich mir dachte, Stefan, Junge, was ist mit dir? Und dann hat mir geholfen zu wissen, dass es für mich Bücher gibt, oder auch Podcasts, die finde ich über jeden Zweifel erhaben, die finde ich geil. Und wenn man dann in die Statistiken guckt, findet man immer mindestens 5% Leute, die das vernichten. Und dann denke ich immer, okay, das sind die 5% Arschkrampen, die gibt es überall.
Arschkrampen.
Und natürlich gibt es die auch bei uns. So können wir das auch abhandeln, wenn dir das lieber ist.
Krampe ist auch so ein Wort, oder? Krampe? Oh, das ist irgendwie, da habe ich immer ein Bild im Kopf. Krampen.
Arschkrampe.
Können wir den Podcast über Arschkrampen und OCD nennen? Odyssey? OCD.
OCD.
OC California.
Obsessive
genau.
Compulsive Disorder.
Disorder, yes. Ich weiß, ich habe schon mal gehört. Ja, cool. Ja, ich glaube, ich muss da nochmal ran. Die letzten beiden Therapien haben wir gesagt, das geht eigentlich.
Ich habe auch nicht gesagt, dass das jetzt eine Diagnose ist. Du hast mich nur gefragt, ob das normal ist. Und ich habe gesagt, well, okay, dreimal vielleicht.
Well, Tara, weiß ich nicht. Nee, jetzt mal on a serious note. Tatsächlich werde ich dieses Jahr nochmal in Therapie gehen, weil ich merke, dass diese Moral Scrupidly wieder überhand nimmt. Mhm. Und als das damals passiert ist, ist auch schon anderthalb Jahre her, obwohl immer wieder von ähnlichen, wenn nicht sogar derselben Person auf mir rumgetreten wird, dass das komplett an mir nagt.
Ja.
Und ich merke das und ich dann komplett an mir zweifle und denke, diese Personen müssen ja recht haben, weil denen geht schlechter als mir. Und was bist du für eine arrogante, dumme Sau auf der Position, wo ich gerade bin, die ich mir auch erarbeitet habe. Aber gut, anscheinend zählt das nicht. Aber ich merke, dass ich, und das habe ich auch in meinem Buch tatsächlich dann auch bearbeitet und so ein bisschen damit abgeschlossen. Nicht alles, man sagt ja oft, es ist nicht alles wahr, was du denkst.
Mhm.
Und ich habe gelernt, es ist auch nicht alles wahr, was andere über mich denken. Weil wenn jemand über mich was gesagt hat, dann habe ich das geglaubt. Aber nur die schlechten Sachen. Und wenn man mir gesagt hat, du bist das und das, habe ich gesagt, ja, richtig. Das ja, bin ich. Schlimmer eigentlich. Und denk dann auch, ich verbringe sehr viel Zeit am Tag darüber nachzudenken. Ich stehe morgens auf und denke mir, bist du das, 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 was dir gestern gesagt wurde? Oder vor anderthalb Jahren, da weißt du noch, der Callout, das bist du schon, ne? Hast jetzt auch eine Person unterdrückt, der schlechter geht als dir. Du bist eine Unterdrückerin, bist du schon. Und das denke ich schon mehrmals am Tag. Und dann auch noch das Glätteisen, was ja gar nicht mehr da ist. So, Leute.
Aber umso krasser und umso mutiger finde ich das, ehrlich gesagt. Alles, was du machst.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Und dass du dich dem immer wieder aussetzt. Aber ich glaube halt, das ist das, was man sich sozusagen einkauft. Und nur nochmal zu deiner Beruhigung, diese Art von Kommunikationsstrategie, die diese Person oder diese Personen, die in dieser Art und Weise auf dir rumtrampeln, es gibt, ich will das jetzt gar nicht zu sehr psychologisieren, aber klar ist das auch eine Kommunikationstaktik und zwar eine sehr bös manipulative Taktik aus einer Position der vermeintlichen Schwäche heraus, in Wirklichkeit voll die Strippen zu ziehen. Das ist.
Aber vielleicht habe ich sie auch wirklich unterdrückt und ich, es liegt, also, oh Gott. Okay, danke. Ich denke mal drüber nach und werde dir wahrscheinlich nicht glauben. Aber es tut auch. Ich sehe nur deinen Blick so, dein Auge zuckt so. Aber ja, ich weiß, ich höre, was du sagst und ich glaube das auch. Aber fühlen tut es sich schon so an, als ob ich doch eher die schlechte Person bin. Aber ich glaube auch nicht alles, was ich fühle. Nee.
Das ist auch gut. Aber
doch,
weißt
das
du,
macht Sinn.
Der Punkt ist, nee, du sollst auch nicht alles glauben. Also man soll gar nicht glauben, was man denkt. Man soll auch nicht alles glauben, was man fühlt. Man kann über alles nochmal nachdenken und nachfühlen. Aber wenn es so sein sollte und du so stark an dir wirklich zweifelst, dann ist es auch ein müßiger Versuch, Sicherheit zu bekommen. Also du wirst nie die absolute Sicherheit haben, ich bin ein guter Mensch, ich bin über jeden Zweifel erhaben. Diese Sicherheit gibt's halt auch nicht. Und wenn du da dich immer wieder rückversicherst mit dir selbst, war das gut, war das richtig, habe ich hier den richtigen Ton getroffen, war das in Ordnung, kann ich das so sagen, habe ich hierdurch jemand verletzt, habe ich dadurch jemand unterdrückt, sorry, ich bin eine weiße, privilegierte Frau. Ich habe Bildung. Darf ich überhaupt irgendwas sagen, weil ich dadurch schon privilegierter Arsch ohnehin bin und nichts zu nichts sagen darf?
Ja.
Aber was müsste passieren, dass du wirklich in dir Sicherheit gewinnst, ich darf trotzdem auch Meinung haben zu Themen, ich darf mich trotzdem äußern, ich darf trotzdem was Kontroverses sagen und ich darf trotzdem auch mal was Unpopuläres sagen, was vielleicht Leuten auf die Füße tritt. Wie gesagt, das tust du ja, ne, eigentlich. Ich bin ganz überrascht zu erfahren, dass das in dir teilweise so krass nagt.
Ich auch. Das war gar nicht der Plan. Oh Gott, wie werde ich diese Folge ankündigen? Wir müssen aufhören. Ich muss nämlich, ich glaube, ich muss weinen gehen.
Das wollte ich nicht.
Nee, also gutes Weinen. Es gibt ja auch so gutes und schlechtes Wein. Gibt es? Das frage ich dich jetzt nicht. Doch, das gibt es.
Gibt es.
Gibt es. So, und jetzt machen wir das Gute. Ich glaube, ich hole mir einen Schokoladenriegel. Das muss ich auch sagen. Danke für deine Zeit. Danke für deine Expertise. Ich würde deinem Buch 1.000.000 Sterne geben. In den Shownotes werdet ihr wie immer alles finden. Auch den Link. Nicht zu meinem Buch, because no one fucking cares. Das habt ihr schon oft genug gehört. Sondern zu ihrem. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, deinen Sohn geghostet hast für uns.
Ich habe nie behauptet, dass ich eine gute Mutter bin. Ich bin allenfalls eine ganz okay Mutter. Ja, ja.
Du bist Mutter, guck mal.
Eine dreifache, okaye Mutter. Keine,
du bist,
sehr gut.
Aber die sind ja alle noch...
Am Leben, ja.
Denen geht's, ja.
Alle haben überlebt, das war mein Anspruch, das hat geklappt. Aber es, ich sag das jetzt so flapsig, aber wirklich ohne Scheiß, ich will nicht die beste Mutter sein. Okay reicht.
Ich glaube auch, dass das eigentlich eine sehr gesunde Einstellung ist. Ja, also ich glaube,
okay,
das wäre auch mein
Tara.
Anspruch.
Okay reicht.
Okay, reicht. Okay.
Okay,
das
reicht.
Fühlt sich jetzt irgendwie noch persönlich an. Wir gehen jetzt hier raus.
Okay.
Alles klar, mach's gut. Und
liebe Tara, danke.
Danke
dir.
Tara sagt was? Ist eine Produktion von Universal Music Podcasts und Schönlein Media in Zusammenarbeit mit Acast. Host Tara Luise Wittwer. Executive Producer André Hofer und Florian Kasten. Redaktion Anna Germeck. Produktion und Schnitt Florian Kasten. Mischung Jona Hamann. Coverfoto und Artwork Pablo Lütkenhaus. Creative Consultant Cornelia Neff und Hair and Make-up Silke Zeitz.